Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Melanie Longerich, guten Tag. Und das sind unsere Themen. In Hessen wird im Herbst gewählt. Wir haben nachgeschaut, wie sich der grüne Spitzenkandidat zum Wahlkampfauftakt im Odenwald schlägt. Außerdem ist heute Welthurentag und wir nehmen Sie mit in den Wald. Genauer gesagt in den Wald für Johann Sebastian Bach, der vor den Toren Leipzigs entsteht. Das sind die Themen bis 14:30, jetzt bei Deutschland heute. Noch 4 Monate, dann wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Das kann spannend werden. Der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU liegt zwar in den letzten Umfragen vorn, doch 2 Herausforderer haben auch gute Chancen. Zum einen Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, aber auch Tarek Al-Wazir, der grüne Vize-MP in Hessen und amtierender Wirtschaftsminister dort. Damit Al-Wazir wirklich Chancen hat, muss die Ampelkoalition in Berlin schleunigst ihren Streit ums Heizungsgesetz beilegen, berichtet Ludger Fittgau.
Ein entspannter Tarek Al-Wazir genießt einen kurzen Blick in die weite Landschaft und stellt sich vor.
Spitzenkandidat und Ministerpräsidentenkandidat der hessischen Grünen für die Landtagswahl.
Es sind rund 25 Menschen, die gekommen sind, weil der hessische Wirtschaftsminister sich hier im Odenwald für die Landtagswahl am 8. Oktober warmlaufen will.
Wahlkampf so richtig in der heißen Phase machen wir noch lange nicht. Trotzdem habe ich mir vorgenommen, die Zeit zu nutzen, mir bestimmte Sachen anzuschauen, die mal jenseits meines eigentlichen Zuständigkeitsbereichs sind. Und so sind wir hier auf dieses Projekt gestoßen.
Das Projekt ist eine fast 2 Kilometer lange und 6 Meter breite Hecke, die um eine steil abfallende Ackerfläche gepflanzt wurde. Martin Almenröder ist der Landwirt, der das Projekt mithilfe der Naturschutzverbände NABU und BUND auf seinem Rossbacher Hof bei Erbach im Odenwald umgesetzt hat. Er führt den grünen Spitzenkandidaten Al-Wazir dicht an die Hecke heran. Darin brütet nach 3 Jahren die selten gewordene Vogelart Neuntöter. Und gleichzeitig schützt die Hecke den tiefer liegenden Hof vor Schlammlawinen nach starken Regengüssen.
Natürlich war es vorher dieser typische Konflikt Landwirtschaft-Naturschutz. Das hat sich in den letzten 3 Jahren komplett verwandelt. Und ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders als ein Teil meiner Berufskollegen. Ich sehe die Natur drumherum, das Leben, und ich sehe, dass das ganz krass zurückgeht.
Obwohl Tarek Al-Wazir hier gut eine Autostunde von seiner Heimatstadt Offenbach entfernt ist, ist dieser Wahlkampftermin ein Heimspiel für ihn. Es sind Leute von der grünen Parteibasis gekommen, die Umweltschützer und 2 Landwirte. Und dennoch, der aktuelle Streit in der Bundesregierung um das Heizungsgesetz ist auch hier im Odenwald ein Thema. Er belastet den Wahlkampf der Grünen in Hessen. Kai Teubner ist Biologe und hat die Artenschutzhecke mitkonzipiert. Doch auch ihn beschäftigen die Wärmepumpen, die Robert Habeck massiv fördern will.
Alle reden darüber und ich glaube, viele Leute, die Häuslebesitzer, die wären schon bereit, Geld auszugeben. Aber solange die Rahmenbedingungen eben noch zu schwierig sind, Antragstellungen zu schwierig sind, Hürden zu hoch sind, nutzt die Politik das Potenzial des Geldes von Privatleuten nicht aus.
Tarek Al-Wazir weiß, dass die Kontroverse um das Heizungsgesetz auch die Kernklientel der Grünen verunsichert. Deswegen fordert er eine zügige Einigung in der Berliner Koalition.
Also aus meiner Sicht muss es vor allem jetzt schnell beschlossen werden, weil diese Unsicherheit, die überall herrscht, die ist wirkliches Gift. Also Gift, ganz banal für die Industrie, die Handwerkerinnen und Handwerker, die ja auch mal wissen wollen, was ist denn jetzt? Und zweitens natürlich vor allem für die Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Und das untergräbt am Ende auch Vertrauen in Handlungsfähigkeit von Politik insgesamt.
Der grüne hessische Spitzenkandidat hofft, dass sich die Ampelkoalition jetzt schnell auf einen Gesetzentwurf einigt, hinter dem auch alle 3 Parteien stehen. Denn er will das Thema vor der heißen Wahlkampfphase in Hessen abgeräumt haben.
Schnell beschließen, damit klar ist, was gilt, und gleichzeitig nicht alles am 1. Januar 2024 in Kraft treten lassen, weil man natürlich, was Lieferfristen angeht, Planungen und Ähnliches, einfach auch mehr Zeit braucht. Das ist das, was Robert Habeck jetzt auch auf den Tisch gelegt hat an Veränderungsvorschlägen. Und jetzt hoffe ich, dass die Ampelkoalition, in dem Fall die FDP, die parlamentarischen Beratungen jetzt schnell beginnt, weil wenn man das Gesetz verändern will, muss man es ja mal in den Bundestag einbringen.
Hans Trumpfheller ist Biobauer aus Bad König und als sogenannter Kreislandwirt der Landwirtschaftskammer ein wichtiger Vertreter der Odenwaldbauern. Er spricht am Ende des 2-stündigen Rundgangs ein Thema an, das vor allem den Viehhaltern der Region zunehmend Sorge bereitet. Der Wolf. Erst einen Tag zuvor ist ein Kalb auf einer Weide von einem Wolf gerissen worden. Die Entschädigungsregelungen in Hessen seien bisher viel zu bürokratisch, bekommt der grüne Spitzenkandidat zu hören. Vor allem im ebenfalls grün geführten Regierungspräsidium Darmstadt, das für den Odenwald zuständig ist, seien Beamte oft reichlich hochnäsig gegenüber den Bauern, so Trumpfheller.
Also ich spreche jetzt als Lobbyist für die Landwirtschaft. Ich würde gerne auf Augenhöhe mit diesen Leuten verhandeln. Diese Konversation auf Augenhöhe ist verloren gegangen.
Tarek Al-Wazir verspricht Besserung. Grundsätzlich sollten Beamtinnen und Beamte mehr mit der Bürgerschaft reden, findet er. Aber bei Schadensersatzanträgen, etwa bei Wolfsschäden, müssten die Beamten schon hinschauen.
Ich meine, ich hatte es bei den Corona-Hilfen. Ja, da haben wir ja administriert bei uns im Ministerium. Da haben alle gesagt, alles digital, alles unbürokratisch. So, die am schnellsten ausgezahlt haben, am digitalsten und am unbürokratischsten waren, das waren Berlin und Nordrhein-Westfalen. Da gibt es jetzt Sondereinheiten beim Landeskriminalamt, die dem Betrug hinterhergehen. Weil es gibt halt nicht nur edle, hilfreiche und gute Menschen. So, und da ist immer die Frage, du musst draufschauen, ja, weil du gehst ja auch mit Geld anderer Leute um, wenn du da Steuergeld auszahlst. Und gleichzeitig musst du natürlich aufpassen, dass du es nicht so kompliziert machst, dass die Leute sagen, hör mir damit auf.
Tarek Al-Wazir jedenfalls hört nicht auf, sondern fängt jetzt erst an. Mit dem Kampf um die hessische Staatskanzlei. 4 Monate hat er noch Zeit, den Rückstand auf den Amtsinhaber von der CDU aufzuholen.
Die Heizungspläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck belasten den grünen Spitzenkandidaten in Hessen, Ludger Fittgau berichtete. Seit 1975 wird am 2. Juni der Welthurentag begangen, der an die Diskriminierung von Prostituierten und deren oftmals ausbeuterischen Arbeitsbedingungen erinnert. Sexarbeitende können nicht in jeder Stadt ihrem Job frei nachgehen, weil viele Städte einen Sperrbezirk haben, auch in Düsseldorf. Was das für deren Sicherheit bedeutet, weiß Berit Kalus.
Die Charlottenstraße sieht an diesem Nachmittag aus, wie viele andere Straßen in der Düsseldorfer Innenstadt auch. Unscheinbar. Kaum etwas deutet darauf hin, dass hier abends Prostituierte zu Freiern ins Auto steigen. Die Charlottenstraße ist der inoffizielle Straßenstrich Düsseldorfs. Und das, obwohl sie im Sperrbezirk liegt. Sexarbeit ist hier also eigentlich weiträumig verboten. Und das ist ein Problem für die Straßenprostituierten in Düsseldorf. Hier ist nun mal die Kundschaft, hier sind die Hilfsangebote. Und einfach in Bordellen außerhalb des Sperrbezirks zu arbeiten, ist für viele der Frauen auch keine Option. Die Düsseldorfer Sozialarbeiterin Birgit Schmitz erklärt warum.
Man muss Zimmer zahlen, wenn man in einem Bordell ist und das Zimmer nutzen will. Das findet hier alles natürlich nicht statt. Das heißt, Frauen, die tatsächlich kein Geld haben, können sich dann hier prostituieren.
Das Düsseldorfer Ordnungsamt soll dafür sorgen, dass sie genau das nicht tun. Dafür kontrolliert es hier täglich. Und von den Beamten erwischt zu werden, ist teuer. In Düsseldorf belaufen sich die Strafen auf 150 bis 250 Euro. Die Folge? Die Sexarbeiterinnen riskieren viel, um nicht vom Ordnungsamt geschnappt zu werden. Sie steigen hastig zu den Freiern ins Auto. Dann fahren sie mit ihnen an abgelegene Orte, wo sie keiner sieht.
Das heißt, niemand weiß, mit wem ist die Frau unterwegs, wo ist sie überhaupt unterwegs und deshalb kann sie sich eben auch keine Hilfe organisieren oder keine Hilfe holen.
Sagt die Düsseldorfer Sozialarbeiterin Birgit Schmitz. Viele der Frauen kehren mit Gewalterfahrungen zurück. Davon erzählt uns auch Anna. Die ehemalige Prostituierte hat jahrelang auf dem illegalen Strich im Düsseldorfer Sperrbezirk gearbeitet. Anna heißt eigentlich anders, aber möchte anonym bleiben. Deshalb hat sie auch darum gebeten, dass wir in diesem Beitrag ihre Stimme verzerren. Mit uns teilt sie ihre Geschichte. Sie selbst sei schon oft mit Freiern in dunkle Ecken der Stadt gefahren, um den Kontrollen des Ordnungsamts zu entfliehen. Das habe ihren Job sehr gefährlich gemacht.
Weil die Freier können mit dir alles anstellen, was sie wollen. Die können dich vergewaltigen, umbringen. Mir wurde eine Waffe am Kopf gehalten. Ich wurde am Hafen 2018 fast umgebracht von einem Freier.
Anna hält Sperrbezirke für gefährlich und würde sich einen anderen Umgang mit ihnen in Düsseldorf wünschen.
Warum helfen die uns nicht? Wenn Ordnungsamt oder Polizei oder generell die Stadt Düsseldorf so kulant wären und hätten gesagt, okay, wir lassen den Straßenstrich und wir lassen die Frauen da arbeiten von einer gewissen Uhrzeit an, ist völlig in Ordnung. Wozu gibt es diesen Prostitutionspass? Wofür? Für nix. Wenn du einen hast, kannst du trotzdem hier nicht arbeiten.
Der Chef des Düsseldorfer Ordnungsamtes, Sebastian Fehlken, hat einen anderen Blick auf Sperrbezirke. Er hält sie für wichtig und betont, dass sie nicht als Schikane für Prostituierte gedacht seien, sondern als Schutz für die Anwohner.
Die Menschen, die wir mit diesen Maßnahmen schützen, das muss man sich wirklich vor Augen halten, das ist die Wohnbevölkerung, die dort sich bewegt, die dort unterwegs ist, die Straßen überqueren möchte, belästigungsfrei. All diese Menschen wollen mit Prostitution in der Regel nichts zu tun haben, wollen davon auch nicht mittelbar betroffen werden. Und das ist für viele Menschen zum Beispiel eine versehentliche Ansprache durch Freier. Das sind auch Begleiterscheinungen wie Streitigkeiten, die dann in diesem Kontext entstehen können.
Auch FDP-Landtagsabgeordnete Franziska Müller-Rech hält Sperrbezirke grundlegend für sinnvoll. Sie wünscht sich von den Kommunen mit Sperrbezirk aber eine legale Alternative für die Prostituierten.
Wenn man Sperrbezirke einrichtet, heißt es nicht, dass die Prostitution auf einmal weg ist. Und das könnte dazu führen, dass Prostitution ins Dunkelfeld verlagert wird. Und dann wird es auch unsicher für Sexarbeitende. Und das sollte unbedingt verhindert werden. Sexarbeitende müssen immer die Gewährleistung haben, dass ihre Gesundheit, ihre Sicherheit nicht gefährdet ist. Damit eben das nicht passiert, müssen eben andere Zonen eingerichtet werden, wo Sexarbeit dann unter sicheren Bedingungen stattfinden kann.
Einige Städte in NRW haben das bereits getan. Essen zum Beispiel. Die Stadt hat zwar einen Sperrbezirk, aber auch eine legale Alternative geschaffen. Also einen offiziellen Strich, auf dem die Straßenprostituierten arbeiten dürfen. Er liegt am ehemaligen Kirmesplatz in der Nähe der Innenstadt. Das Gelände ist von der Straße aus nicht sichtbar. Es wird von der Stadt betreut. Hier ist es abends hell erleuchtet. Polizei und Ordnungsamt fahren hier regelmäßig Streife zum Schutz der Frauen. Damit die Frauen zum Arbeiten nicht den Platz verlassen müssen, gibt es für sexuelle Kontakte hier mehrere sogenannte Verrichtungsboxen. Für den Notfall haben sie einen Alarmknopf. Marie, die eigentlich auch anders heißt, arbeitet schon seit einigen Jahren als Sexarbeiterin auf Essens legalem Strich.
Ich fühle mich hier sicherer wie jetzt halt eben woanders. Da ist das halt nicht so gegeben wie hier. Da ist es abends stockdunkel. Man hat keinen Zaun drumherum. Man hat keine Polizeipräsenz. Da gibt es keine Boxen. Da fährt man mit den Männern hinten in so ein Waldstück. Wenn dann was passiert, hat man dann halt eben so gesehen Pech gehabt. Hier hat man einen Container, wo man Kaffee trinken kann, sich mit Sozialarbeiterinnen austauschen kann, die einem auch helfen. Hier kriegt man Kondome umsonst. Also das ist hier schon sehr, sehr schön.
Berit Carlos berichtete. Johann Sebastian Bach komponierte in Leipzig einige seiner größten Werke. Um die zu hören, kommen jährlich tausende Musikfans aus der ganzen Welt angeflogen. Um den Treibhausgasen etwas entgegenzusetzen und wieder etwas CO2 aus der Luft zu binden, entstehen vor den Toren von Leipzig ein Wald für Bach. Und den hat sich Alexandra Gerlach angeschaut.
Also wir befinden uns jetzt im rekultivierten Tagebau Espenhain. Und zwar im Randbereich des Stürmtaler Sees.
Also Förster Olaf Krogel stoppt den großen Pickup auf der Sandpiste und öffnet die Fahrertür. Wir stehen am ersten Teil des neu angelegten Bachwaldes. Genau dort, wo vor wenigen Jahren noch eine kahle, geschundene, ausgebaggerte Landschaft war, durch den Braunkohleabbau. Dort wiegen sich die ca. 1 Meter großen, schlaksigen, belaubten Pflanzenstängel im ruppigen Wind.
Doch, es wächst, es ist also alles gut angewachsen.
Also das ist auch ein Stück Bachwald?
Das ist alles schon Bachwald. Ja. Das war quasi der erste Bauabschnitt, den wir hier bepflanzt haben.
Und der ist jetzt 2 Jahre alt?
Das ist 2 Jahre, also 2,5.
Die Idee für den sogenannten Bachwald stammt aus dem Jahr 2019 und kommt von Bachfestintendant Prof. Dr. Michael Maul. Katharina Riedeberger ist seine Assistentin und zugleich Bachwaldbeauftragte des Leipziger Bacharchivs.
Die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich die, dass wir ja ein internationales Musikfestival sind. Wir haben Gäste aus über 47 Ländern bei uns in Leipzig jedes Jahr im Juni zu Gast. Und natürlich ist mit diesem internationalen Publikum ein unglaublicher CO2-Ausstoß verbunden, weil natürlich die Gäste vorwiegend fliegen. Und wir schon seit längerer Zeit die Überlegung hatten, wie wir ja da irgendwie einen Ausgleich schaffen können.
Ein passender Ort, um das Treibhausgas CO2 mit Hilfe neuer Bäume zu binden, war schnell gefunden. Doch das Terrain schwierig zu bewirtschaften. Denn zu DDR-Zeiten hatte sich der Braunkohletagebau südwestlich von Leipzig fast bis an die Stadtgrenze herangearbeitet und Mondlandschaften hinterlassen. Diese Flächen werden inzwischen seit fast 3 Jahrzehnten renaturiert und neu gestaltet. Tagebaurestlöcher wurden geflutet, so auch nahe der kleinen Gemeinde Störmtal, die von der Abbaggerung verschont geblieben ist. Zu ihren Füßen breitet sich jetzt der türkisblau leuchtende und bis zu 60 Meter tiefe künstliche Störmtaler See aus.
Als Johann Sebastian Bach vor 300 Jahren hier seine Stelle angetreten hat, hat er seine erste Dienstreise nach Störmtal unternommen. Und zwar hatte er da einen Auftrag bekommen, eine neue Orgel, und zwar eine Hildebrand-Orgel, durchzuchecken. Bach ist da eben hingefahren und hat dort in Störmtal auch gleich eine selbstkomponierte Kantate zur Aufführung gebracht. Und somit steht der kleine Ort Störmtal und die kleine Kirche und ganz eng Bach-Bezug.
Erzählt Katharina Riedeberger vom Bacharchiv Leipzig. Bis 2025 sollen vis-à-vis der kleinen Störmtaler Kirche am anderen Seeufer rund 25 Hektar Laubmischwald aufgeforstet werden. Knapp 10 Hektar sind schon gepflanzt. Finanziert werden die jungen Setzlinge und ihre Pflege ausschließlich aus Spenden.
Ein Baum kostet aktuell 5 Euro. Inbegriffen ist natürlich die Pflanzung und die Pflege, die die Stiftung Wald für Sachsen dann übernimmt.
Auch viele Musikerinnen und Musiker haben sich bereits eingebracht und Bäume gekauft, um den Bachwald mit aufzuforsten. Daneben Bach-Fans aus aller Welt.
Also es ist tatsächlich unser internationales Bach-Publikum, die das tatsächlich sehr freudig und sehr, sehr positiv aufgenommen haben. Es ist aber auch, muss man sagen, der ganz normale Leipziger. Also wir haben sehr viele Leipziger Unternehmen, die im großen Stil uns Bäume spenden, aber wir haben eben auch die Kleinstspenden. Wir haben Spenden von Studenten, die eben einfach nur sich einen Baum für 5 Euro kaufen, als klassisches Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk.
Das Projekt ist ambitioniert, denn die Pflanz- und Pflegebedingungen des Bachforstes im ehemaligen Tagebau sind schwieriger als anderswo, wie Olaf Krogel, Förster und Projektleiter bei der Stiftung Wald für Sachsen, erklärt.
Wir haben jetzt hier natürlich Baumarten, die für diese Extremstandorte hier geeignet sind. Wir befinden uns hier auf künstlich geschüttetem Boden. Hier gibt es keine natürliche Wasserhaltung. Und da müssen das schon Pflanzen sein mit einem sehr großen Toleranzbereich, was gerade die Feuchtigkeit und auch die Nährstoffversorgung angeht.
Schon jetzt hat sich in den älteren Aufforstungen rund um den künstlichen Störmtaler See eine erstaunliche Flora und Fauna neu gebildet. Langfristig wird hier vor den Toren der Stadt Leipzig in unmittelbarer Nähe zum Technikpark des ehemaligen Tagebaus ein neues, großes Naherholungsgelände entstehen. In einer völlig neu geschaffenen Landschaft, die mit der zu Johann Sebastian Bachs Zeiten nichts gemein hat, freut sich Forstmann Olaf Krogel.
Ja, er wird es nie wieder erkennen, selbst wenn man ihn jetzt hier mal ausgräbt und sagt, ja, guck mal, ist deine Landschaft, er wird es nicht wieder erkennen.
Das war Deutschland heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Tag. We'll be right back.